Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute mit einem Schweizer Schriftsteller und dessen zweiten Roman, mit Linus Reichlin und dem Kriminalroman Der Assistent der Sterne. Linus Reichlin, geboren 1957, lebt in Berlin. Seit Jahren arbeitet er als Journalist und für seine Arbeiten, zum Beispiel seine Kolumnen in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, wurde er mehrfach ausgezeichnet. Hören Sie Linus Reichlin im Gespräch mit Hardy Ruhrs.
Linus Reichlin, Sie legen Ihren zweiten Roman vor. Es ist ein Kriminalroman. Er trägt den Titel Der Assistent der Sterne. Im Jahr 2008 ist Ihr erster Krimi erschienen, wurde sehr gut aufgenommen, wurde gut verkauft, wurde mit Preisen bedacht. Und dabei könnte man vergessen, dass Sie aber schon seit 20 Jahren schreiben. Vor 20 Jahren sind zwei Erzählungen erschienen. Mhm. Nachher sind Bücher herausgekommen, die aber mit Ihrer journalistischen Arbeit zu tun hatten, unter anderem auch Kolumnen. Das heißt, Sie haben eigentlich wahrscheinlich immer schon den Traum gehabt, Fiktion, Literatur zu schreiben, vermute ich jedenfalls. Und dann sind Sie aber als Journalist so stark an der Arbeit gewesen mit Ihrem Brotberuf, dass Sie wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen sind. War das ein alter Traum, der sich jetzt verwirklicht, oder ist es gewollt, dass Sie auf beiden Schienen fahren, journalistisch und eben literarisch?
Nein, es war schon von Anfang an eigentlich mein Wunsch, eher Bücher zu schreiben. Habe da viele Versuche unternommen und so ein bisschen belletristisch viele Kurzgeschichten geschrieben. Und dann kam eben der Journalismus und plötzlich merkte ich, oh, man kann auch Geld damit verdienen. Das war nicht unerheblich. Dann war ich wirklich lange ja da auch sehr zufrieden, habe Reportagen geschrieben und wie gesagt, die Kolumnen haben mir sehr viel Spaß gemacht. Dann. Aber dann kam der Moment, an dem ich merkte, dass vor allem in der Kolumne, ich hatte ja dann 10 Jahre nur Kolumnen geschrieben eigentlich, dass ich mich da nicht mehr entwickeln kann, also weder sprachlich noch was das Geschichten erzählen betrifft, weil in einer Kolumne kann man keine Geschichte erzählen. Und ich fühlte mich dann so wie mit dem Kopf an der Decke und wusste, so geht's nicht weiter, jetzt muss ich gewissermaßen meine alten Vorlieben wieder hervorholen und wirklich mal versuchen, kann ich das überhaupt, kann ich überhaupt einen Roman schreiben?
Das ist interessant zu hören, Linus Reichlin, weil Sie quasi sehr realistisch vorgegangen sind. Sie haben offenbar gemerkt, das fiktive Schreiben, das literarische Schreiben, das hängt ein bisschen in der Luft. Man hängt auch in der Luft vom Einkommen her.
Ja, sehr.
Als Journalist haben Sie nachher wirklich eine schöne Karriere gemacht, bei Weltwoche, bei der Zeit. Sie haben auch ganz renommierte Preise bekommen für die Kolumnen. Ja. Und jetzt sind Sie wieder zurückgekehrt. Hat sich dieser Realismus für Sie ausbezahlt, jetzt mal vom Handwerklichen her und auch eben vom Warten her? Würden Sie sagen, das war richtig oder haben Sie 20 Jahre verpasst?
Nein, es war richtig. Ich hätte diese Romane gar nicht schreiben können vor 20 Jahren. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Mir hat nur schon das Rüstzeug gefehlt. Ich habe mal merken müssen, dass ich ein Autor bin, der sehr auf Skripts angewiesen ist. Also ich brauche immer zuerst einen Plot, den ich skizziere. Ich muss wissen, wie der Roman aufhört, wie er anfängt und wo, was in der Mitte passiert. Das war mir lange nicht bewusst. Ich dachte, man kann sich einfach hinsetzen und dann losschreiben. Und dann las ich aber ein paar so Drehbuchautoren, die mir dann gewissermaßen gezeigt haben, wie man es überhaupt macht. Und das hätte ich vor 20 Jahren nicht gekonnt. Und ich hätte auch den Atem nicht gehabt, den langen Atem, den man braucht. Da war ich zu ungeduldig. Ich meine, mit 20 Romane schreiben ist ja ein bisschen absurd. Da muss man rausgehen und Dinge tun, die später geschrieben werden in Romanen, aber selber schreiben. Nein, nein, ich habe schon im richtigen Alter damit begonnen.
Nun haben Sie mit diesem zweiten Roman den Detektiv vom ersten Roman wieder uns vorgestellt. Das ist eine interessante Figur, heißt Hannes Jensen, ist 51, kommt vom Bodensee, hat sich mal verliebt in eine Frau namens Margarete, ist ihr dann gefolgt nach Brügge. Also der Roman spielt in Belgien, Brügge und Antwerpen. Und weil Sie schon gesagt haben, Sie hätten dann eben auch selber Reisen gemacht, in die Welt hinaus sich geschickt, schicken Sie ihn auch in die Welt hinaus. Es ist also sehr farbig. Wir landen am Schluss sogar kurz in Suriname, aber beginnen tut das Ganze in Island. Da haben wir schon etwas Wichtiges für mich, auch im ersten Roman. Sie sind jemand, der Schauplätze liebt, der anschaulich beschreibt, der mir wirklich die Sinnlichkeit, die Atmosphäre fremder Städte, im ersten Roman zum Beispiel auch eines Landes, Mexiko, USA, darstellt. Das wäre etwas, was Sie, Sie haben vom Skript geredet, etwas, was für Sie am Anfang steht. Sie können sich am Anfang schon vorstellen, wohin Sie die Hauptfigur schicken, oder kommt das dann
erst mit? Das nicht unbedingt. Also die Schauplätze ergeben sich dann mit der Geschichte. Also beispielsweise Suriname, jetzt im zweiten Buch, das wusste ich erst ganz am Schluss, dass das nochmal so eine Reise wird und dass er dahin fährt. Aber Island, am Anfang, das war klar, das musste da spielen. Aber die Schauplätze sind im Plot eher untergeordnet dann.
Aber sie sind sehr extensiv beschrieben, finde ich. Also nicht so, dass sie zu extensiv wären. Kennen Sie sie selber oder recherchieren Sie als Journalist, wenn Sie jetzt zum Beispiel Brügge und Antwerpen beschreiben?
Ja, also Brügge war ich sehr, sehr oft. Mag ich auch die Stadt, die ist wirklich sehr schön, abseits der Touristenzentren auch. Antwerpen mag ich gar nicht, aber das steht auch im Buch und ich kann es auch begründen. Und an den anderen Orten war ich immer mit Ausnahme von Suriname. Also das habe ich mir wirklich zusammen gegoogelt.
Sehr schön. Also gehen wir mal wieder zurück auf die Handlung. Wenn ich als Leser von Kriminalromanen mich outen müsste, was ist mir wichtig, dann würde ich sagen, mir sind die Schauplätze wichtig, mir ist der Plot wichtig, das ist klar, die Auflösung des Rätsels und nicht zuletzt ist mir natürlich die Detektivfigur sehr wichtig. Mhm. Die muss mich interessieren, sie muss ja auch ein bisschen klassisch sein, sie muss etwas herausfinden wollen und zugleich muss sie mir immer ein bisschen neu vorkommen. Und Ihr Detektiv, eben dieser Hannes Jensen, der ist nun wirklich insofern sehr neu, als dass er weder auf der, sag ich mal, psychologischen Schiene läuft, wie, was weiß ich was, Maigret oder Klauses Wachtmeister Studer, Einfühlung in die Menschen oder ins Schicksal eines Täters, auch nicht auf der soziologischen, sozialen, da kennen wir ja sehr viele schöne Beispiele, 60er Jahre oder Henning Mankell, wo man mit dem Krimi Sozialgeschichte und Soziologisches verbindet. Nein, Sie haben einen Detektiv, der ein ganz verrücktes Hobby hat und deswegen seinen Job an den Nagel gehängt hat, Quantenphysik. Mhm. Da staune ich, denn Quantenphysik, das ist für mich ein Wort, aber nachher ein Buch mit 7 Siegeln.
Ich staune darüber, dass das oft auch gefragt wird oder so gesehen wird, weil was wird in der Physik gemacht? In der Physik wird die Wahrheit gesucht, also die Wahrheit über die Beschaffenheit der Welt, wie die Materie funktioniert, wie auch wir Menschen funktionieren letztlich, also jetzt nicht auf der psychologischen, aber auf der physischen Ebene. Und diese Wahrheitssuche ist ja auch das, was den Kommissar oder den Inspekteur umtreibt. Es geht immer darum, die Wahrheit kennen zu wollen und das verbindet sich eben hier bei Jensen. Und dann muss man natürlich auch sagen, die Quantenphysik hat natürlich einen schlechten Ruf, dadurch, dass in der Schule wird sie eigentlich gar nicht gelehrt, also erst an der Universität. Und das ist ja eine unglaublich märchenhafte Angelegenheit. Das ist ja überhaupt nicht staubtrocken. Da geschehen ja Dinge, die ins Fantasy-Reich eigentlich gehören oder im Fantasy-Bereich dann auch oft aufgenommen werden. Und das sind natürlich die Dinge, die mich interessieren. Also hier wird keine Mathematik gewälzt oder sonst was, sondern da geht es um die ganz handfesten, fantastischen Urgründe unseres Lebens und der Materie.
Wir kommen darauf zurück, Linus Reichlin, auf dieses Hobby Ihres Inspektors. Der war Inspektor in Brügge bei der Kriminalpolizei, Inspekteur. Und jetzt ist er eigentlich im Ruhestand, aber er wird verwickelt. Und zwar, ich würde mal vielleicht so grob zusammenfassen, es sind vielleicht drei große Geschichten, die Ihr Roman erzählt. Es ist eine große Liebesgeschichte, und zwar spielt hier Ihr Kommissar, der Detektiv Hannes Jensen, eine wichtige Rolle. Er liebt eine blinde Frau, Annik heißt sie, die erwarten ein Kind. Da ist aber ein bisschen Sprengstoff drin, denn vom Alter der Frau her könnte das Kind behindert sein. Es muss abgeklärt werden, es baut sich Spannung auf. Der Mann selber weiß, ich bin 51, das Kind wird einen alten Vater haben. Das ist die eine Ebene. Da gibt es eine zweite Geschichte, die in Island beginnt und die hat mit Mord zu tun. Wir wollen jetzt gar nicht viel auspacken, aber Mord ist ein Thema. Es gibt übrigens, obwohl das unglaublich spannend ist, bemerkenswerterweise, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nur einen einzigen Mord.
Und erst am Schluss.
Ja, und erst am Schluss und erst noch nicht der, den man erwartet. So weit, so gut. Und eben das dritte, dieses physikalisch, quantenphysikalische Spiel um Zufall, Schicksal, was ist Wahrheit, was macht den Menschen aus? Jetzt bleiben wir mal beim ersten, bei dieser Liebesgeschichte. Der Detektiv liebt diese Frau, zugleich verliebt er sich in eine andere und es kommt zu einer Liebesnacht, nur zu einer einzigen. Und das hat dann Komplikationen zur Folge, insofern als er ein Biss, ein Liebesbiss am Hals heimträgt und den verstecken muss. Und dann bringen sie einen Wahrsager ins Spiel und eigentlich eine zweite Liebesgeschichte zwischen Eltern und Kind. Und der Wahrsager sagt, dein Kind zu der Mutter wird sein Leben verlieren durch einen Mann mit einem Mal am Hals. Mhm. Also das ist der innere Kern. Ich würde sagen, es sind eigentlich zwei große Liebesgeschichten, weil die zweite zwischen Mutter und Tochter der Motor auch ist
des Handelns. Ja.
Also interessant, kann man einen Kriminalroman überhaupt schreiben ohne Liebesgeschichte? Können Sie sich das vorstellen?
Ich würde es eher umgekehrt sehen. Eigentlich möchte ich je länger, je mehr Liebesromane schreiben, die auch Kriminalromane sind. Und das ist so ein Übergang hier, dieses Buch eigentlich, in dem ja diese Liebesgeschichte sehr zentral ist. Ich finde die Verbindung von Liebe, also nicht jetzt von Sex and Crime, sondern wirklich von Liebe und nicht Verbrechen, aber von Verwirrung und so weiter, das ist natürlich immer wunderbar und das interessiert mich selber auch sehr. Manchmal steckt man ja auch selber drin. Ja.
Und diese Liebe einerseits zwischen dem Paar, dem Detektiv, und dieser schönen, interessanten, spannenden, selbstsicheren Annick, dieser blinden Frau, ist das eine. Aber die andere Liebe, bleiben wir doch noch kurz bei der, weil Sie sagen, eigentlich finden Sie Liebesgeschichten sehr interessant und das, was daraus hervorgeht. Das ist eine Eltern-Kind-Liebe und das Kind ist ein Adoptivkind und, ohne dass wir es verraten hier, ist wichtig, aber so viel können wir sagen, das Kind wird betrogen durch die Eltern. Und das führt dazu, dass das Kind wirklich zu allem fähig wird, auch zu einem Mord. Das ist eine unglaublich starke Geschichte, die auch das ganze Buch, den ganzen Krimiplot trägt. Und das ist eigentlich fast archetypisch, nicht? Also enttäuschte Liebe und daraus diese Triebkraft.
Ja. Also die Urgründe eines Verbrechens interessieren mich weniger als die Verstrickungen der Figuren in einem Roman. Jetzt beispielsweise auch hier. Es geht hier ja auch darum, dass Jensen, der ein so rationaler Mensch ist und die Welt wirklich durch diese quantenphysikalische Brille sieht, dann dauernd konfrontiert wird mit einer Tatsache, die eben existiert, nämlich dass der Mensch an sich ein völlig irrationales Wesen ist. Sehr viel mehr ein religiöses Wesen als ein vernunftbetontes Wesen. Und Jensen hadert damit. Und gerade mit den Leuten, mit denen er in Kontakt kommt und die dann vielleicht noch solche schrecklichen Geschichten im Hintergrund haben und mit denen kämpfen, da prallen eben diese beiden Welten aufeinander und er wird in dieses Irrationale verstrickt. Das ist sein großes Problem. Das ist schon im ersten Buch ist ihm das schon passiert und im zweiten passiert es ihm umso mehr.
Und er versucht, dieses Irrationale eben doch zu erklären, weil ja, er ist ein aufgeklärter Mensch, nicht?
20. Er kann das nicht stehen lassen. Er will natürlich wissen, was passiert hier, aber er kriegt es dauernd mit Wahrsagern zu tun, die eben auf einer bestimmten Ebene dann möglicherweise sogar noch Recht haben. Er kann es da nicht widerlegen. Das ist ein hartes Brot für ihn, aber da muss er durch.
Er ist ja einer, der sich faszinieren lassen hat, das ist die Geschichte dieses Detektivs Linus Reichlin, den Sie uns jetzt zum zweiten Mal präsentieren in Ihrem Roman. Er ist einer, der sich faszinieren lassen hat durch die Atome, sage ich mal, die Sehnsucht der Atome, und da ist ihm eines speziell aufgefallen, das Heliumatom, das sich mit keinem anderen Atom verbindet.
Genau.
Und es ist auch eine Metapher. Also es ist etwas Selbstständiges, aber auch etwas Einsames, ein Heliumatom. Ja. Und das heißt im Grunde genommen, Sie bedienen sich auch dieser Quantenphysik, jetzt komme ich nochmals darauf zurück, weil wir darin sehr viel Sinnbildliches sehen
können. Ja, absolut. Nicht? Also nur das interessiert mich, wenn man aus der Quantenphysik was nehmen kann, was dann wirklich unser Leben erklärt. Nicht? Und in der Welt der Atome ist ja eigentlich schon alles angelegt. Wir haben diese Einzelgänger, diese Heliumatome, die sich mit nichts zusammentun, mit nichts. Dann haben wir diese sehr bindungsfreudigen Atome, die Wasserstoffatome, die überall gewissermaßen rumküssen und sich miteinander verbinden und so weiter. Man findet da wirklich alles schon begründet. Das finde ich das hochinteressant. Auch die Liebe, wie sie funktioniert, hat was mit dem zu tun, wie im Atomkern die einzelnen Elementarteilchen zusammenhängen. Wirklich, man kann das mal studieren, es ist hochinteressant. Das hat schon was mit Liebe zu tun da drin, in diesen kleinen Dingern.
Das Wunderschöne an diesem Buch ist, wenn wir jetzt fest ein bisschen auf das fokussieren, Linus Reichlin, es ist ein spannender, ein von A bis Z groß aufgezogener Spannungsbogen-Roman, der mich trägt, dessen Lösung mich interessiert. Es ist ein in der Binnenstruktur eine wunderschöne Liebesgeschichte und es ist, und das ist, worüber wir jetzt reden, es ist eben trotzdem auch die Weltsicht dieses modernen Detektivs, der von der Physik her kommt, und diese Weltsicht, die macht mir vieles plausibel, auch wenn ich es vielleicht nicht sofort verstehe. Und vielleicht können wir mal ein Beispiel anhören, was ich mit Plausibilität meine. Eine Stelle aus Ihrem Roman, wo dieser Hannes Jensen sich Gedanken macht über die Einsamkeit und über die Melancholie, die damit zu tun hat. Und dann sehen wir genau, wie er eben denkt, was da Quantenphysik für eine Rolle spielt, wenn ich Sie bitten darf.
Genau. Jensen versuchte, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche war die Einsamkeit. Über sie lohnte es sich nachzudenken. Er zog die Vorhänge auf, schaltete die Lampe wieder aus und ging im Zimmer auf und ab. Einsamkeit war letztlich ein physikalisches Phänomen. Kurz nachdem das Universum zu existieren begonnen hatte, waren die ersten Materieteilchen entstanden, und zwar stets paarweise, ein Teilchen und sein Antiteilchen. Diese Paare vernichteten einander sofort nach ihrer Erzeugung gegenseitig, übrig blieb nur Strahlung. Aber weil damals unvorstellbar viele Teilchen entstanden, kam es zu einer statistischen Unregelmäßigkeit. Eines unter einer Milliarde Teilchen wurde ohne Partnerteilchen erzeugt. Während alle anderen Teilchen sich ihrer Bestimmung gemäß paarweise in einem Strahlungsblitz auflösten, flog dieses Teilchen einsam durch die Weiten des fast vollständig leeren Raums. Es suchte nach seinem Partner, aber es gab keinen. Dadurch entging es zwar der Vernichtung, aber seine Existenz hatte von Anbeginn an etwas Melancholisches. Auf seinem Weg durch den Raum traf es auf andere Teilchen, die wie es auch Opfer der statistischen Schwankungen geworden und gleichfalls partnerlos geblieben waren. Diese Einzelgänger bildeten nun Gemeinschaften, Banden, ähnlich wie junge Männer ohne Freundin. Sie schlossen sich zu Atomen zusammen, später zu Molekülen, so dass heute alles, was im Universum existierte, einschließlich des Menschen, sich aus jenen einsamen, miteinander kooperierenden Teilchen zusammensetzte. Es war, als ob diese einzelgängerischen Teilchen ihre fundamentale Unvollständigkeit durch die Bildung immer komplexerer Gemeinschaften zu kompensieren versuchten. Eukaryoten, dann Pantoffeltierchen, Mollusken, Wirbeltiere, schließlich das menschliche Gehirn, alles nur das Ergebnis von Bandenbildung alleinstehender Teilchen. Das Wappentier des Universums ist der einsame Wolf, dachte Jensen.
Vielen Dank, Linus Reichling. Das war eine Passage aus Ihrem Roman »Der Assistent der Sterne«. Sie haben vorher gesagt, dass sich ja in der Quantenphysik vieles Metaphorisches findet, was uns sofort einleuchtet, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich verstehe es zum Beispiel nicht, aber ich muss vielleicht auch hier wieder sagen als Leser, das ist ja sehr dosiert eingesetzt in Ihrem Buch. Es ist ja kein Buch über Quantenphysik.
Nein, ganz und gar nicht.
Ist das wichtig zu sagen. Aber immer, wenn es wichtig wird und wenn es brenzlig wird, auch für den Helden, für Jensen, dann versucht er sich die Welt zu erklären. Es gibt lustigerweise einen Kollegen von Ihnen in München, Friedrich Ahni, dessen jüngster Kuh quasi darin besteht, dass sein Detektiv ein ehemaliger Mönch ist. Der macht dann in solchen Situationen etwas Ähnliches, der betet dann einen
Psalm. Ich wollte gerade sagen, es hat natürlich was Religiöses, also im Sinne, dass es eine Weltanschauung, eine Weltsicht ist, nicht? Die ja auch sehr transzendent ist, auch bei der Physik, weil die ja das Universum als Ganzheit empfindet, also ähnlich wie das viele Religionen auch tun, oder beispielsweise der Buddhismus hauptsächlich.
Und da sind wir eigentlich beim Roman, weil Ihre Handlungsträger auch in Ihren beiden Kriminalromanen tun nichts anderes als alle interessanten Romanfiguren. Sie sind der Welt ausgesetzt, sie begegnen irgendetwas Unerklärlichem, fühlen sich da hineinversetzt und dann versucht man, das zu erklären. Aber wenn man jetzt den Kriminalroman nimmt, den Sie zweifellos als Leser kennen, ich bin sicher, dass Sie wahrscheinlich ein großer Krimileser sind, gibt es Vorbilder? Haben Sie mal gedacht, ich möchte so schreiben wie der und jener
im Verlauf Ihrer Nicht Lesung? So schreiben, aber mir gefällt das ganze Werk von Patricia Highsmith beispielsweise, weil sie nicht diese klassischen Kriminalromane schreibt, in denen es um Ermittlung geht. Mir gefällt Leon de Winter sehr gut, obwohl er auch nicht ein klassischer Krimi-Autor ist, aber sehr spannungsbezogen schreibt. Ich lese eben nicht gerne Krimis, in denen die Ermittlung im Zentrum steht, die Polizeiarbeit. Das finde ich ein bisschen langweilig.
Sie müssen ja trotzdem dann diese Aufgabe bewältigen, Linus Reichling. Am Schluss will ich als Leser zufrieden sein und ich darf hier das einfach mal sagen, weil wir den Plot nicht verraten. Es löst sich alles auf, perfekt. Gibt sogar ein Happy End in der Liebe mit einem kleinen Fragezeichen. Wenn man das liest, dann hat man einerseits eben das Gefühl und ist voll zufrieden, es ist ein Krimi, es löst sich auf, was am Anfang als Rätsel dasteht. Aber andererseits gelingt Ihnen dieser Trick, dass das völlig Irrationale, aber in Form des aufgeklärten 20. oder 19. Jahrhunderts mit der Quantenphysik ins Spiel kommt. Kommt hier nicht dann durch die Hintertüre, sagen wir mal, die Esoterik oder die Religion, Sie haben es vorher angedeutet, wieder rein, die durch die Vordertüre des Krimis, der sehr aufklärerisch, quasi mal verjagt wurden.
Nein, die Hintertür würde ich schließen, weil ich möchte gar nicht, dass das was mit Esoterik zu tun hat. Es ist nur eben so, dass, wie Sie sagten, die Quantenphysik diese fantastischen Aspekte nun einmal hat. Aber der Unterschied ist eben, dass das belegbar ist und dass das dem Beweis unterworfen ist und auch bewiesen werden kann. Das finde ich ja das Tolle dann. Ich bin natürlich ein bisschen selber empfänglich für Phänomene, die sich nicht gleich erklären lassen. Der Jensen lässt ja auch alles, was im Übersinnlichen eigentlich stattfindet, dann gelten, wenn die Physik es nicht ausschließt. Und da gibt es Dinge, die eben nicht ausgeschlossen werden können von der Physik oder auch nicht werden. Und das lässt er dann mal gelten. Es könnte ja sein, dass das möglich ist. Anders ist aber ausgeschlossen.
Es gibt einen sogenannten Feticheur, einen Wahrsager, der kommt aus Afrika und der spielt eine wichtige Rolle für den Plot und auch für das Konstrukt, mit dem sie arbeiten. Und der Jensen überlegt sich ja mal, aufgrund seiner quantenphysikalischen Fähigkeiten und Kenntnisse, ist es möglich, dass man die Zukunft vorwegnehmen kann? Und er kommt zum Schluss, es ist nicht möglich. Er kommt aber zum Schluss, es ist nur möglich, dass man die Vergangenheit verstehen kann, als eine von zwei Möglichkeiten, aber die Zukunft hat immer mindestens zwei Möglichkeiten, wenn ich das recht verstanden habe, das ist nicht möglich. Also auch ihm sind klare Grenzen gesetzt durch sie und durch die Quantenphysik. Das ist nicht alles möglich.
Nein, eben genau, also die Zukunftsschau oder die Wahrsagerei in dem Sinn, was geschieht morgen mit mir, das ist unmöglich physikalisch und das kann er beweisen. Was hingegen nicht ausgeschlossen werden kann, ist, dass wenn Sie zu einem Wahrsager gehen und er Ihnen sagt, was jetzt im Augenblick in Ihnen vorgeht, und er kann das ja nicht wissen, er kann sagen, Sie sind verliebt in eine große, schöne Frau und die wohnt da und da und das ist sehr rätselhaft für sie. Das kann er wissen, weil die Physik da eine bestimmte Erklärung anbietet. Das wird ja im Buch dann auch geschildert. Aber das wäre ja auch schrecklich, wenn unsere Zukunft festgelegt wäre. Wer würde dann noch leben? Und die Ungerechtigkeit, auch der eine wird jetzt gefoltert, der andere liegt in der Sonne und dann kann man sagen, ja, das war ja dir vorbestimmt und dir war das vorbestimmt. Warum denn? Also das wäre ja schrecklich.
Aber jetzt kommen wir wieder zu Ihrem Roman, Linus Reichlin, der Assistent der Sterne. Es gibt noch eine andere Ebene, eine ganz konkrete. Einmal versucht ja der Detektiv, sich zu erklären, warum seine ehemalige Frau sterben musste. Sie war schwanger und sie stirbt, sie erstickt am Stich einer Wespe. Und da arbeiten sie sehr filmisch, finde ich. Die Kamera ist hier auf ein Stück Strand gerichtet. Da kommt eine Nahaufnahme, man sieht die Cola-Dose im Sand stehen. Und dann gibt es ein paar Schnitte und dann merkt man, durch die Cola-Dose angezogen, muss eine Wespe im Spiel sein. Die Frau trinkt und sie erstickt und mit ihr das Kind im Mutterleib. Und das ist eine traurige, eine dramatische Erfahrung des Detektivs. Und jetzt wird es wieder interessant, weil er sich sagt, dem Universum ist das eigentlich egal. Das ist mein Problem, dass ich mir gegenüber nicht einen sinnstiftenden Gott habe, sondern ein Universum, lauter Energie. Da ist die Wespe genauso wichtig wie die Schwangere.
Genau.
Das ist ein Gegengewicht eben zu dieser Rationalität der Aufklärung des Kriminalromans.
Ja, wenn man so will. Ja, es ist natürlich für ihn auch eine schreckliche Erfahrung, für uns alle. Eigentlich, wenn man sich dann sagen muss, dass eine Wespe genauso wichtig ist wie die Frau, die man liebt, plus das Kind. Also wichtig, einfach im Großen gesehen. Ne? Das ist wirklich die traumatische Erfahrung seines Lebens, die er hier macht.
Und es gibt aber in dem Sinn dann doch eigentlich keine Verantwortung für den Einzelnen, wenn jemand dieses Weltbild hat, wie ihr Detektiv.
Ja, doch. Also man soll natürlich niemandem Leiden zufügen, weil das Leiden ist real. Also das wird ja real empfunden. Also die Wespe empfindet es und die Frau empfindet es, jeder empfindet es. Das Leiden ist das Realste überhaupt. Und das soll man nicht vermehren. Also das ist natürlich nicht eine Aufforderung zum amoralischen Leben. Ganz und gar nicht.
Eben, aber er hätte ja die Wespe wegscheuchen können oder weiß ich was, dann wäre es
ja
nicht
das
passiert.
Natürlich, das hätte ja, die Möglichkeit wäre ihm geblieben oder ein Zufall hätte die Wespe nicht wahr. Aber so war es eben diesmal nicht. Diesmal war es nicht so.
Und das ist eben, reden wir wieder über den ganzen Roman, das ist etwas, was immer wieder passiert in ihren Romanen, in den beiden Kriminalromanen, dass die Figuren, ich beim Lesen mit ihnen, in etwas involviert sind, dass sie mit dabei sind, sie machen sogar mit, aber schlussendlich ist es auch ein Produkt des Zufalls.
Ja, Abfolgen von Zufällen. Ja. Das ist nun mal meine Ansicht. Also eben, das geht ja eigentlich, wenn wir jetzt die philosophische Klammer noch öffnen, geht es ja darum, gibt es ein Schicksal, ist es eben vorbestimmt oder sind es Zufälle? Und ich bin absolut überzeugt, dass unser Leben natürlich von Zufällen bestimmt wird. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht wichtig ist, dass nicht wichtige Dinge geschehen oder es Zufälle gibt, die zu schicksalshaften Ereignissen führen. Das geschieht ihm ja genau. Er ist ja am Schluss in einer völlig schicksalshaften, fast antiken Geschichte drin, die sich eigentlich, wenn man es im Körnigen sich anguckt, nur aus Zufällen besteht, aber etwas ganz, ganz Dramatisches und gewissermaßen Vorherbestimmtes hat.
Da können wir zum Schluss nochmals zusammenfassen. Linus Reichlin, das war jetzt sozusagen der geistige Hintergrund, der philosophische, aufgrund dessen sie die Figur agieren lassen und skizzieren, den Detektiv Hannes Jensen. Aber es geht um eine ganz handfeste Geschichte. Es geht um eine Mordgeschichte. Es geht darum, auch dass jemand eine Liebe neu erlebt, dass er eine Vergangenheit hat, eine traumatische. Und es geht letztlich darum, dass ich als Leser diese Spannung mit Vergnügen mitlese. Es ist sehr realistisch geschildert von der Kriminalromanseite her. Wie gesagt, Brücke, Antwerpen, lange Passage auf einem wunderbaren Schiff. Also es ist hochspannend. Und das Ganze aber auf dieser Folie eben, was sind wir, was ist das Universum? Und hier kann man mit gutem Gewissen sagen, es ist nicht nur ein Trick, dass der Verlag, das machen viele Verlage übrigens mit ihren Kriminalautoren, einfach nur Roman hinschreibt und nicht mehr Kriminalroman, weil, Sie haben es am Anfang gesagt, der Ausgangspunkt ist eigentlich eine Romanhandlung und das Verbrechen, das kommt halt mal rein. Das ist aber auch in der Tragödie bei Shakespeare überall so, es geht ja nicht primär ums Verbrechen, sondern ums Verstricktsein. Das wäre die Lust, die Sie jetzt entdecken an dieser Art von Kriminalroman schreiben.
Genau.
Der geben Sie auch eine Zukunft.
Der gebe ich eine Zukunft und man kann es wirklich darauf runterbrechen, dass man sagt, keine Ermittlung. Also sobald die polizeiliche Ermittlung reinkommt, dann muss ja meistens am Anfang schon ein Mord da sein und so weiter, das interessiert mich gar nicht. Sondern eben, was geschieht, wenn Figuren in bestimmte Umstände geraten, aus denen sie nicht mehr rauskommen und Verbrechen, die sich wie so natürlicherweise gewissermaßen dann ergeben, das finde ich viel spannender, wirklich.
Und da ist die Liebe natürlich ein Urtummelfeld.
Das ist der Motor oder der Dynamo, der das natürlich beschleunigen kann.
Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns hier in Reflexe. Linus Reichlin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.